Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nicewatch, und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Interview, und zwar den Alexander Weber vom Juwelier Weber. Für all diejenigen, die den nicht kennen, das ist ein alteingesessenes Juweliergeschäft aus Gelsenkirchen, das jetzt mittlerweile, ich glaube, auf eine 102-jährige Geschichte zurückblickt und jetzt in den letzten Jahren zu einer, ich würde mal sagen, zu einer richtigen Erlebniswelt für Uhrenenthusiasten geworden ist und mittlerweile auch ein großer Konzessionär von viele namhafte Uhrenmarken ist, unter anderem Rolex, Tudor, Breitling, IWC, Panerai, Hublot, Cartier, Chopard und viele andere. Jeder findet da was und ich bin auch wirklich immer wieder mal gerne in dem Laden und stöbere einfach so durch die verschiedenen Marken. Für dieses außergewöhnliche Verkaufskonzept wurde Juwelier Weber jetzt auch im Jahr 2019 mit dem Inhaugenta Award Next Generation Retail als Fachhandel der Zukunft ausgezeichnet. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Laden. Und ich wollte heute mit dem Alexander einfach mal drüber sprechen, wie es ist, so ein altes, traditionelles Juweliersgeschäft in das 21. Jahrhundert zu führen, welche Herausforderungen man dabei hat und wie man sich auch heute so als Fachhandel aufstellen muss, um auch die Zielgruppe heute noch zu erreichen. Und deshalb freue ich mich sehr auf dieses heutige Interview und sage herzlich willkommen im Urtalk. Hi Alexander.
Hallo Christian. Wow, jetzt bin ich gleich mal zum Anfang sprachlos bei der Anmoderation. Ich bin baff. Auf der einen Seite war alles richtig, was du gesagt hast. Trotzdem, wenn das einer einem nochmal so erzählt, sehr, sehr beeindruckend. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben, glaube ich, jede Menge spannender Themen heute auf der Agenda, über die wir mal sprechen können oder die wir später noch vertiefen können. Aber für alle Zuhörer, ihr kennt das, bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich mit unserem obligatorischen Audio-Wrist-Check starten. Und Alexander, du bist der Gast, deshalb hast du heute den Vortritt. Mich würde interessieren, welche Uhr trägst du heute am Handgelenk?
Das sehr gerne. Ich habe was richtig Schönes heute am Handgelenk. Eine meiner Lieblingsuhren, die Unico Big Bang. Von Hublot in 45 mm und das in einer, wie ich finde, besonders schönen Konfiguration, nämlich als Magic Gold Variante. Magic Gold ist eine Erfindung von Hublot, ist sehr, sehr schönes Gold, ist einen leichten Anthraziten Farbstich hat das Gold, hat den Vorteil, dass es extrem kratzfest ist, weil ein kleiner Anteil an Keramik mit beigemischt ist. Und das macht es für mich am Kautschukband einfach zu einer super schönen, sportlichen, aber trotzdem Uhr mit ein bisschen was dahinter, wenn man die Sachen dahinter kennt.
Ja, wirklich sehr, sehr schöne Uhr, also mit Hublot und auch gerade mit dem Thema Magic Gold, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich war vor ein paar Wochen in der Schweiz gewesen, hatte mal die Gelegenheit gehabt, die Hublot-Fabrik in oder Manufaktur in Nyon zu besuchen. Und da auch gezeigt bekommen, okay, wie man auf dieses Magic Gold gekommen ist und was man da auch wirklich an Aufwand betreibt, um mit neuen Materialien um neue Materialien zu schaffen für die Uhren, fand ich unglaublich spannend. Wir hatten dazu auch damals hier eine Folge für diesen Podcast aufgenommen und ein sehr, sehr interessantes Thema und finde ich cool, dass du die heute trägst, die Uhr.
Ja, ist er auch. Also es macht richtig Spaß. Ist wirklich eine zu meiner Lieblingsuhren geworden.
Ich bin heute vergleichsweise langweilig unterwegs. Ich habe zwar auch so meine Lieblingsuhr im Handgelenk, aber es ist im Vergleich eigentlich ja mittlerweile schon so ein Standardding. Und zwar ist das die Rolex GMT Master 116710 BLNR oder Batman. Die Zuhörer wissen es, ich trage die Uhr wirklich gerne. Ich habe sie jetzt irgendwie anderthalb Wochen lang nicht am Handgelenk gehabt und jetzt heute Morgen mal wieder aus der Uhrenbox rausgeholt. Das ist dann immer wieder cool. Also wenn du so eine Uhr länger nicht getragen hast, dann ist es irgendwie, da freut man sich wieder richtig drüber. Und ja, im Vergleich zu der Hublot eigentlich nichts Besonderes, aber hängen sehr emotional an dieser Uhr. Wobei mich das ganze Rolex-Thema echt so ein bisschen nervt, muss ich sagen, mittlerweile. Und ich die Uhr deshalb auch gar nicht mehr so oft trage, weil mir dieser ganze Hype so, ja, wirklich auf den Keks geht. Ja. Können wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Würde mich nämlich auch mal interessieren, wie man als Händler zu diesem ganzen Thema rund um Rolex steht. Aber lass uns jetzt vielleicht erstmal so ins Thema einsteigen. Alex, freut mich, dass du heute da bist.
Vielleicht noch ein Satz zu GMT. Das ist ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Aber ist ja eigentlich eine Fliegeruhr, eine Airline-Pilotenuhr. Und insofern muss ich wirklich auch sagen, ist in der heutigen Luftfahrt, bei aller Technik, die da durch die Gegend fliegt oder tagesaktuell nicht fliegt, ist das die wirklich letzte Funktion, die in der professionellen Luftfahrt wirklich Sinn macht, nämlich eine GMT-Funktion in der Armbanduhr eines Airline-Piloten. Das ist dann nicht
Okay.
die Stoppuhr, sondern die GMT-Funktion, die wirklich Sinn macht, wenn man dann im Layover auf anderen Kontinenten, in anderen Zeitzonen ist, um sich so ein bisschen up-to-date zu halten, was ist denn eigentlich zu Hause los oder wenn ich unterwegs bin, dass ich wirklich traditionell die UTC-Zeit eingestellt habe. Insofern auch für mich eine große Bindung zu dieser Uhr und ich trage sie ganz oft, wenn ich im Ausland unterwegs bin, genau aus diesen Gründen.
Ah, sehr cool. Cool zu wissen. Da hast du jetzt auch schon irgendwas vorweggenommen. Und zwar, ich hätte jetzt ganz gern mit einer kleinen Vorstellung von dir gestartet. Mich hätte mal so ganz grober Abriss interessiert darüber, was du so bisher gemacht hast oder vielleicht, dass du den Zuhörern einfach mal näher bringst, wer du bist. Und du hast jetzt einen Punkt schon mal angesprochen. Das ist das ganze Thema rund um die Fliegerei. Und vielleicht kannst du einfach mal den Zuhörern so ein paar Einblicke darüber geben. Wer ist denn der Alexander Weber?
Ja, wer ist der denn? Der Alexander Weber ist 82 geboren und ist jetzt gute 37 Jahre alt und hat in seinem Leben irgendwann mal den Traum gehabt, Pilot zu werden als Kindheitstraum und hat dann im zarten Alter von 14 mit dem Segelfliegen angefangen, ist dann dort im Jugendsport, Leistungssport gelandet und hat dann auch das große Vergnügen gehabt, dass ich mich mal Spitzensportler der Bundesrepublik Deutschland nennen durfte und dort
Oh,
in der
okay.
Sportfördergruppe Segelfliegen durfte und so
Sehr
meinen
cool.
Wehrdienst verbringen durfte. Und wenn man dann mit diesem Wehrdienst dann irgendwann fertig ist und hat dann, ich sag mal, 12 Monate, 14 Monate im Segelflugzeug zugebracht und ist um die ganze Welt gereist, um an Wettbewerben und Trainingslagern teilzunehmen. Und dann sagt einem irgendwann die Bundeswehr so, Jungs, jetzt müsst ihr mal raus ins normale Leben, weil jetzt kommen die nächsten
Mikrofon
Sportsoldaten.
muted.
Dann hat man irgendwie dann doch so dieses Thema auf der einen Seite Familienunternehmen zu Hause, auf der anderen
Microphone
Seite
activated.
Fliegerei, große Passion und hat das jetzt 6, 7 Jahre mehr oder weniger Vollzeit betrieben, dann mit der ganzen Jugendzeit neben der Schule. Und haben so das Thema, ja, Pilot werden wäre ja trotzdem ganz spannend. Und dann kam so der Teil, wo ich mich beworben habe, damals beim großen deutschen Kranich und ja, und dann kam dann irgendwann so auch im Hintergrund, bewirb sich mal, wenn sie dich nicht nehmen, ist super, dann hast du es vom Tisch, dann brauchst du aber nicht mehr mit Mitte 30 sagen, hättest es mal gemacht. Dann haben sie mich aber genommen und haben mir dann einen Brief gegeben und haben gestanden, lieber Herr Weber, wir würden Sie, laden Sie an die Flugschule ein und wenn man dann diesen Zettel hat, Einstellungstest bestanden, dann sagt man auch wieder nicht nein. Folglich
Klar,
bin ich dann
selbstverständlich.
erstmal nach meinem Wehrdienst an die Flugschule gegangen und habe dort dann meine Ausbildung bei der Lufthansa gemacht, die ich dann ja so nach der Finanzkrise dann dort beendet habe. Oder nee, stimmt gar nicht, vor der Finanzkrise, 2008 bin ich fertig geworden und bin da gerade noch so reingehuscht. Davor war die SARS-Krise auch ein relativ aktuelles Thema wieder heute. Und ja, und dann bin ich da erstmal in den Liniendienst gegangen. Und bin dann durch ganz Europa geflogen auf der kurzen Mittelstrecke. Und dann hat mich aber trotzdem so dieses, ja, das Thema neben der Fliegerei gepackt, dass ich immer noch ein bisschen was unternehmerisch machen wollte. Und dann bin ich dann in der Finanzkrise studieren gegangen, habe ein MBA in Österreich gemacht und wollte eigentlich damals ursprünglich irgendwie bei Lufthansa ins fliegerische Management, was dann aber auch in Finanzkrise keine Stellen, extreme Sparpläne, die da wieder aufgelegt waren, nicht stattgefunden hat. Und als ich dann mit dem Studium fertig wurde, habe ich mich dann auf der anderen Seite, kam nur so der Wunsch mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, kam der Wunsch, Mensch, wir haben damals in Frankfurt gewohnt, wieder Richtung Heimat zu ziehen. Und das haben wir gemacht. Und in diesem Zug habe ich dann gesagt, Mensch, wenn wir Richtung Heimat ziehen, dann kannst du eigentlich auch nicht deine Arbeitsenergie der Lufthansa geben im Büro, sondern wir haben ja zu Hause ein schönes Unternehmen. Und in das bin ich dann immer mehr reingewachsen und habe dann angefangen, damals noch, als wir in Frankfurt gewohnt haben, dass ich mit den freien Tagen nach Hause gefahren bin und mich in mein altes Kinderzimmer wieder einquartiert habe. Und dann, sobald ich mehrere Tage frei hatte, dann irgendwie neben der Zeit mich zu Hause im Familienunternehmen engagiert habe. Und das ist dann über die Jahre immer mehr geworden, so dass ich dann immer mehr auf Teilzeit gegangen bin und jetzt heute, ich sag mal, hauptsächlich hier im Familienunternehmen bin und bei der Lufthansa in Teilzeit noch arbeite.
Und zu Hause war dann in dem Fall Gelsenkirchen und das
Zu Hause war dann
Familienunternehmen.
Gelsenkirchen-Buer. Und wir sind in, hat auch ein berühmter Bürger unserer Stadt mal gesagt, nämlich Manuel Neuer. Wir sind nämlich in Gelsenkirchen-Buer. Das ist quasi das Monaco von Gelsenkirchen. weil er da auch herkommt. Und da bin ich dann immer mehr reingewachsen und dann mich, ich meine, Familienunternehmen, da ist man eh immer eingebunden. Also ich kann mich eigentlich ab der Zeit, wo ich irgendwie im jugendlichen Alter ein bisschen sinnvoll für irgendwas zu gebrauchen war, habe ich eigentlich immer irgendwas gemacht. Und wenn es war, Uhren ausliefern mit dem Fahrrad, von Reparaturen oder zu Kunden was bringen, was abholen, hinter den Kulissen. Damals haben wir noch Mailings, die wir gemacht haben, selber Briefmarken geklebt, Schulfreunde gefragt, kommt vorbei, tütet Umschläge ein. Wir schicken wieder ein paar hundert Briefe raus oder 1000 Briefe für Veranstaltungen, für Kunden anschreiben etc. Also irgendwie war man mit jedem Alter immer irgendwie mehr eingebunden und ab dem Moment, wo man Auto fahren kann, auch Dinge abholen, zum Fasser bringen, für die Goldschmiede vor Weihnachten, zu Kunden was ausliefern, was nicht pünktlich geliefert wurde, um das dann noch pünktlich wieder beim Kunden zu haben, damit das Weihnachtsfest gerettet war. All solche Dinge, also irgendwie immer eingebunden. An allen Ecken und Enden, da kommt man aus dem Familienunternehmen nicht raus, so wenn man dann mal irgendwo griffbereit ist.
So, jetzt das Familienunternehmen war dann der Juwelier Weber. Vielleicht kannst du uns da einfach mal einen Einblick geben. Ich habe im Intro schon mal gesagt, ich glaube 102 Jahre jetzt alt, das heißt irgendwie 1918 gegründet, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Erzähl mal darüber. Also wer hat das gegründet und wie kam es dazu und auch vielleicht, wie kommt man dazu, ein Juweliersgeschäft in Gelsenkirchen-Buer zu gründen?
Ja, in der Tat sind wir 1918 gegründet. Das war Fritz und Hedwig Weber. Die Gründung hat aber damals in Essen stattgefunden. Und man ist dann aus wirtschaftlichen Gründen, weil in Gelsenkirchen mit den Zechen hier die Wirtschaft noch etwas besser florierte und es wirtschaftlich sogar noch besser war hier in Gelsenkirchen, ist man dann erst nach Gelsenkirchen gegangen und hat dann hier das Ganze weitergeführt. Und dann kam irgendwo, ich sag mal, eine kleine, wo es dann ein bisschen ruhiger wurde mit meinem Opa Helmut Weber, welcher auch der, ich sag mal, der heutigen Firmierung, der Helmut Weber KG, der Namensgeber ist, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg das Ganze übernommen hat hier in Gelsenkirchen und wir an dem Standort, in dem wir dann jetzt sind, erst in einem Fachwerkhaus ansässig waren. Danach wurde das dann irgendwann abgerissen, da ist ein Bungalow entstanden, dann ist der Bungalow irgendwann abgerissen worden und heute dann 1980 das Gebäude, in dem wir uns heute befinden, ist dann entstanden. Das hat mein Vater dann gebaut. Und als er es dann von meinem Opa übernommen hat in den 80er Jahren. Und ja, jetzt sind wir heute so, dass mein Vater wie vor noch im Unternehmen ist. Er ist junge 70 jetzt geworden und ist uns ja auch noch quickfidel erhalten.
Und ist selbst auch noch im Laden drin.
Ist selbst auch noch da, hat auch noch natürlich ja, seine Kunden, seine Fans, die er hier wirklich hat. Das ist auch gut so. Und das ist auch manchmal ganz gut, dass man noch jemanden, der schon das ein oder andere hier in der Branche auch erlebt hat und auch nochmal da um Rat fragen kann.
Das heißt, ihr seid jetzt aktuell in vierter Generation, wenn ich das richtig
genau,
verstanden habe?
Genau, ich bin jetzt die vierte Generation, die jetzt ja in das zweite Jahrhundert das Ganze überführen darf.
Ja, sehr spannend. Das heißt, es ist wirklich ein sehr traditionsreiches Haus mittlerweile auch schon, ja.
Ja, wir haben ja auch immer die Herausforderung gehabt mit dem Standort Gelsenkirchen, welcher jetzt der ein oder andere, der jetzt das vielleicht hören wird, wird sich vielleicht auch sagen, Gelsenkirchen hat jetzt nicht so den großen Luxusruf. Wir haben da immer so eine leichte Hassliebe zu der Stadt entwickelt. Das ist unsere Heimat, hier gehören wir hin, hier sind unsere Wurzeln. Aber es ist natürlich auch so, und da muss man ja die Augen nicht ganz verschließen, wenn mal so Ost-West-Vergleiche auch in der Tagesschau gezogen werden, dann wird vielleicht mal Cottbus genommen für Ostdeutschland, für die Arbeitslosen, für eine besonders hohe Arbeitslosenzahl und auch mal Gelsenkirchen dann als Gegenvergleich für Westdeutschland genommen. Ja. Deswegen sind wir da auch erstmal für einen Außenstehenden, ist dann so ein bisschen die Frage, warum ist das alles in Gelsenkirchen so? Naja, die Antwort ist vielleicht, das Ruhrgebiet an sich hat 5 Millionen Einwohner, die in relativ kurzer Distanz hier um uns herum leben. Und es ist natürlich auch so, dass wir uns in allen Facetten gesellschaftlich agieren, ob das über Serviceclubs ist, über Wirtschaftsinitiativverbände, die in den verschiedensten Branchen oder branchenübergreifend im Ruhrgebiet agieren, ob das kulturell ist, ob das im sportlichen Bereich ist. Überall versuchen wir, durch Präsenz, durch Engagement, uns zu präsentieren, beziehungsweise auch einfach Kontakte und Netzwerke aufzubauen und uns zu engagieren auch. Und dann ist es möglich, Menschen zu begeistern, auch über die persönliche Bindung auch einen weiteren Weg zu uns aufzunehmen und auch zu uns zu kommen. Jetzt hast du im Eingang gesagt, Mensch, prämiert, jetzt haben wir 2018, war unser 100-Jähriges und ja. Zu diesem Datum hatten wir dann irgendwann mal den Plan entwickelt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir werden 100, da müssen wir was machen. Im Zuge dieses Entschlusses von mir, auch das Unternehmen fortzuführen und weiterzuführen, haben wir dann auch gesagt, ja, dann nehmen wir diesen Meilenstein, 100 Jahre als Zielmeilenstein, das Unternehmen komplett rund erneuert darzustellen. Also sprich einmal das Ganze auf den Kopf zu stellen, ordentlich durchzuschütteln und über einen komplett neuen Ladenbau nachzudenken. Dann haben wir den großen Vorteil, wir stehen hier jetzt heute, bis 2018 hatten wir 250 Quadratmeter und dann haben wir uns im Zuge dieser Neugestaltung der Geschäftsräume dazu entschlossen, 500 Quadratmeter auf 500 Quadratmeter zu vergrößern. Und da kommt dann so ein bisschen der Vorteil von Gelsenkirchen. Einmal sind wir im Eigentum. Und auf der anderen Seite ist dann das Thema Platz in Gelsenkirchen auch nicht das teuerste, auch in der besten Innenstadtlage. Wenn man es jetzt vergleicht mit den Prachtstraßen, die wir in Deutschland hier so haben, ob es die Maximilianstraße ist, ob es der Kudamm ist, ob es die Königsallee ist, da sind wir natürlich dann in Gelsenkirchen mit einem deutlichen Vorteil, sodass wir uns auch schönen Raum und großen Raum hier gut leisten können und haben dann gesagt, naja, wenn die Kunden zu uns kommen, auch mal über die Stadtgrenzen hinaus und wir es schaffen, sie zu begeistern, dann möchten wir hier auch was schaffen, dass sie noch mehr Anreize haben, zu uns zu kommen. Und da wäre dann so auch die Frage an dich jetzt mal, du warst ja jetzt hier, kommst auch von weiter her, wie das so auf dich gewirkt hat und wie das, ich sag mal jetzt so, wenn du das so von deiner Wahrnehmung mal erzählen würdest, würde mich auch mal interessieren.
Ja, also ich muss ja sagen, also der erste Kontakt kam ja eigentlich über einen deiner Mitarbeiter zustande, und zwar der Stefan. Shoutout geht raus an Stefan, sehr guter Verkäufer. Wir haben uns vor, ich weiß es gar nicht mehr, so vor 2 Jahren oder so, ist, glaube ich, über eine Facebook-Gruppe kennengelernt und sind dann immer wieder im Austausch geblieben. Und dann irgendwann sagt er, naja, er arbeitet bei Juwelier Weber in Gelsenkirchen und ich soll da mal vorbeikommen. Und ja, ich habe gedacht, gut, Gelsenkirchen, ne, hat man irgendwie so ein Bild im Kopf. Ich selbst wohne aktuell in Düsseldorf, kenn natürlich auch hier die ganzen großen Uhrenhändler, Konzessionäre, gerade was auf der Köhe sich da so, was es da so alles gibt. Und dachte, na gut, hatte jetzt nicht so große Erwartungshaltung. Bin dann irgendwann mal hingefahren und muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von eurem Laden. Weil, also das war ja schon nach dem Umbau dann gewesen, 500 Quadratmeter, das ist schon richtig groß. Das ist ja auch so auf zwei Ebenen, gibt es noch so eine Zwischenebene und wirklich sehr modern, sehr schön eingerichtet. Und was mich halt damals beim ersten Mal wirklich direkt begeistert hat, ist halt, wie man empfangen wurde. Also es ist halt wirklich gerade so viele, viele große Juweliere, also wenn ich jetzt hier in Düsseldorf auf die Köhe gehe, ja, ich will jetzt niemandem was Schlechtes, ja, dann ist das oftmals so steif, konservativ, so, es wirkt manchmal auch ein bisschen abgehoben. Also wenn man in so einen Laden reinkommt, dann wird man auch gerne mal gemustert, ja, auch je nachdem, was man anhat, ja, ich merke das auch ganz klar, also wenn ich da zum Beispiel, ich bin Unternehmensberater hauptberuflich und wenn ich dann mal im Anzug irgendwo hinkomme, wird man oftmals anders begrüßt, als wenn ich am Wochenende mit irgendwie in einer Jeans mit Löchern oder so da reinmarschiere. Also das ist teilweise doch noch eine sehr konservative Branche. Und ich habe halt bei euch den Eindruck gehabt, das ist halt wirklich sehr modern gewesen, sehr, sehr, sehr bodenständig, aber auch wirklich so eine entspannte, lockere Atmosphäre. Und man kam da gleich rein und irgendwie mit allen möglichen Leuten geredet und hier können wir dir was zeigen und hier willst du dich setzen und guck dir mal das an. Wir haben gerade hier irgendwie, da war es so eine Breitling-Sonderausstellung, ja, also super spannend und irgendwie auch richtig cool gemacht und so ganz lockerer Umgang. Und das alles in einem Laden, der einfach auch sehr schön aufgemacht ist. Also wirklich Da gibt es, ihr habt so eine Zwischenebene, so eine Ecke mit Cartier zum Beispiel. Das ist so richtig wie so eine Lounge, das ist richtig schön, da zu sitzen. Ne? Und also das hat mir echt gut gefallen. Und da habe ich gedacht, das ist ein cooler Laden. Also das finde ich spannend und finde ich cool, wie ihr euch da verhaltet und halt wirklich, obwohl das so ein alteingesessener Laden ist und obwohl das so traditionsreich ist, kommt das halt wirklich ganz modern, ganz locker und innovativ rüber. Und ich glaube halt, das ist auch das, was man was man schätzt, wenn man bei euch Kunde ist. Ne? Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich sagte, hey, lass uns doch mal irgendwie das immer in den Podcast bringen und einfach mal darüber reden, wie man sich gerade als so ein Fachhändler in dieser Uhrenbranche und in dieser Uhren- und Schmuckbranche, wie man sich da heutzutage aufstellen kann oder sollte vielleicht auch, um die Zielgruppe zu erreichen. Weil ich glaube halt auch, dass der heutige Kunde ein anderer ist als vielleicht noch vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren. Und das wäre auch so ein Punkt, über den ich gerne mal mit dir reden würde. Merkst du da was? Wie sind die heute? Haben die andere Ansprüche oder sozusagen der Kunde für Luxusuhren, ja, das sind ja alles Luxusobjekte, die eigentlich auch kein Mensch braucht, ja, ist der gleiche, wie er vor 30 Jahren auch war?
Nee, definitiv nicht. Es ist eine neue Kundschaft, es ist eine andere Kundschaft. Vor 30 Jahren muss ich jetzt fairerweise sagen, kenne ich die Kunden nicht. Da fällt mir nur eine Geschichte ein, die mein Vater mir immer gesagt hat. So ganz als kleiner Stöpke, entweder gerade Ende Kindergarten oder Anfang Schulzeit in den Laden gelaufen, bin an den Tisch gelaufen, wo mein Vater eine Kundin bediente und sie hatte dort zwei Edelsteine liegen überlegte, aus welchem sie sich ein Schmuckstück machen lässt und war dann auswählen. Und ich gucke halt so, konnte so gerade auf den Tisch gucken und so hat mich da so halb hochgezogen, drauf geguckt, guckt die Dame an und sagt, ach, nimm doch den großen. Und hat sie dann auch gemacht, sagte mein Vater. Das hat sich natürlich gewandelt, weil ich sag mal, früher hatten wir eine Goldschmiede mit 9 Goldschmieden da sitzen und haben sehr viel Anfertigung gemacht. Da sind die Kunden ins Geschäft gekommen und haben sich jeden Tag, alle 2, 3 Tage war irgendwer da und hat sich irgendwas gestalten lassen. Schmuck, Broschen hat heute keiner mehr. Dinge anfertigen lassen und heute hat sich es dann doch immer mehr, das war ja auch noch, ich sag mal, so Quarzkrise oder noch davor, hat sich das ja immer mehr gewandelt zum Markenprodukt und die Uhr ist deutlich stärker geworden. Also auch da, jetzt haben wir heute, ist fast alles, was damals Goldschmiede war, ist heute hochmodernes Uhrenatelier bei uns mit Meisterwerkstatt und mehreren Uhrmachern. Also auch da sieht man strukturell einen Wandel, der da schon stattgefunden hat. Es gibt immer noch diejenigen in der Branche, die wirklich tollen Unikatschmuck fertigen und da wirklich ganz tolle Nischen besetzen, aber das sind wirklich hochspezialisierte Kollegen und auch sehr, sehr spitz zugeschnitten. Ne? Also ich meine, wir haben auch Schmuck, wir fertigen Dinge an, wir haben auch Unikatschmuck, das machen wir wirklich toll. Aber es ist eine Nische und da sieht man den Wandel in der Kundschaft alleine schon, dass die Uhr ganz, ganz anderen Stellenwert. Also es ist deutlich einfacher, eine Uhr, ich sag mal, für 20.000 Euro zu verkaufen, als ein Schmuckstück für 20.000. So,
Also
und
die
da gibt
Nachfrage
es
nach Uhren ist viel höher als jetzt nach
die
Schmuck, ja.
Nachfrage ist viel höher auch auf Uhren, aber das. Wenn ich da eine Erklärung vielleicht dran mache, naja, individueller Schmuck gefällt halt auch nur individuell. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Trend, den wir überall sehen, ist natürlich das Thema Werterhalt. Das ist so ein bisschen so die Überschrift, die natürlich jeder Kunde inzwischen fast also als Fragestellung auch damit in jedes Gespräch fast mit einfließt. Und auch da, ich sag mal, mein Vater sagt, früher haben sich die Menschen Uhren und Schmuck gekauft, weil sie gesagt haben, Mensch, das ist schön, das gefällt mir, ich habe Freude daran. Und dann hat das Thema Werte halt so ein bisschen mitgeschwungen, aber war jetzt nicht das die große Überschrift von allem. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit auch mit hat dazu natürlich die Transparenz, die wir im Internet haben, dass ich heute auf den Knopf drücken kann, während wir jetzt hier sprechen und kann gucken, was kostet deine GMT Master, die du gerade umhast, aktuell heute in Hongkong. Wenn ich das jetzt wissen will, sage ich mal, in 3 Minuten habe ich da einen Preis, wie die in Hongkong jetzt in der Ladentheke liegt. Ob jetzt, das ist dann Marktpreis, ob das jetzt ein Rolex-Konzessionär ist oder nicht, mal dahingestellt. Aber da kriege ich auch, hat sich natürlich auch ein ganzer Wandel stattgefunden, auch was die Kunden sehen, bis sie überhaupt auf die Idee kommen, dass sie sich Schmuck anfertigen lassen. Bis dahin habe ich zig Anzeigen in der GQ, im Spiegel, in all diesen ganzen Medien alles gesehen, und da gefällt mir was. Und das möchte man dann vielleicht auch haben, aber ich bin überhaupt nicht bis zu dem Gedanken durchgekommen, dass ich mir vielleicht auch was anfertigen lasse. So, dass dann vorher habe ich schon fünf andere Wünsche, auf die ich jetzt erstmal hinarbeite. Vielleicht auch so eine Folge von der, ich sag mal, Werbe- und Medienindustrie, die da auch hintersteht, wo natürlich auch die Uhren- und Schmuckbranche natürlich auch von profitiert, ne? Durch die Werbung, die da stattfindet. Also das wäre für mich so, wenn man das so den Wandel an ein paar Sachen mal zeigen möchte, was ja jetzt nicht schlecht ist. So, ne? Aber das wäre für mich so der große Unterschied, wenn ich das jetzt mit dem vergleiche, wie es in meiner Kindheit war, ohne dass ich da jetzt in Kundengesprächen groß eingebunden war. Aber einfach eigentlich aus meiner Erinnerung wahrnehme.
Mal so eine ganz grobe Hausnummer. Kannst du das so gerade, also ich muss jetzt keine Umsatzzahlen nennen, aber kannst du sagen, so wie viel Prozent eures Jahresumsatz Schmuck ausmachen, wie viel Prozent Uhren? Kann man das irgendwie ganz grob benennen?
Also Uhren sind mehr als 60%.
Mehr als 60%, okay.
Ja.
Ja, also es ist schon wirklich
So.
der Großteil des Geschäfts läuft eigentlich über Uhren heutzutage.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr großer, signifikanter Anteil, ja. Definitiv.
Okay. Weil auch rein Interesse, was war deine erste Uhr? Also du hast ja auch gesagt, du hast schon sehr früh Berührungspunkte natürlich zu dem Familienunternehmen, hast da schon als
Ja.
Kind immer mit ausgeholfen. Hattest du da früh dann schon wirklich einen Bezug dazu? Haben dich Uhren zum Beispiel auch schon früh begeistert oder war das eher was Gutes, ist halt so ein Familienunternehmen, aber eigentlich war das nicht so, hat dich das jetzt nicht so gepackt als Kind?
Doch, meine erste Uhr, an die ich mich erinnern kann, war eine Flickflack. Die habe ich zur Einschulung bekommen.
Ja, sehr cool. Hatte ich auch.
So. Also das war in der Tat meine erste Armbanduhr, an die ich mich erinnere. Und dann zu der Zeit, also ich sag mal so, als ich so 10, 11, 12 war, habe ich das so in Erinnerung, war natürlich ein riesen Swatch-Hype. Da war natürlich Swatch mit Collectors Club und was es da gab und die ganzen Specials und Happy Fish fällt mir da nur noch als Name ein. Also all diese ganzen lustigen Namen, die es da alle gab, rund um Swatch. Das war so, dass der erste große Uhrenhype, den ich hier in dem Alter mitgekriegt habe. Da haben wir auch in der Zeit einen eigenen Swatch Club hier gehabt, den mein Vater damals ja hier initiiert hat. Weil das einfach, ja, das war Sammler noch und nöcher und ein riesengroßer Hype, wo das dann mit den ganzen Uhren losging. Und das ist ja, war ja ein Riesending vom Herrn Hayek, dass er geschafft hat, aus der Schweiz in der Quarzkrise ein Produkt zu schaffen. Ne? Ja, aber das waren so die ersten Geschichten. Und da habe ich natürlich dann auch die ein oder andere Swatch dann auch mal gesammelt und irgendwie ja, getragen in der Zeit. Ob es dann die
Okay.
Popswatch war, was es da gab, hier an Hemdklicken und
Ja.
so Geschichten.
Ich glaube, viele haben so angefangen. Ne? Also gut, bei mir war es auch damals Flickflack, war so die erste Uhr so als Kind. Und Swatch hatte ich, glaube ich, nie so wirklich gehabt, aber dann halt diverse andere Uhren und dann irgendwann mal auf so mechanische Uhren gekommen. Aber das auch jetzt erst in den letzten 5, 6 Jahren. Aber ja, ich glaube, damit haben tatsächlich viele, viele angefangen. Auf jeden Fall spannend. Warum meinst du, dass die Uhr heute auch gerade für deine heutige Kundschaft auch noch so ein relevantes Thema ist? Also du hattest über Werte halt gesprochen, aber was meinst du, was begeistert die Kunden nach wie vor noch an Uhren? Also weil es ist an sich ist es ja, muss man ganz ehrlich sagen, ist es ein total eine veraltete Technik quasi auch. Ne? Also ich meine, heutzutage könnte jeder mit seinem iPhone hat dann eine genauere Uhrzeit oder im Zweifel kann man eine Smartwatch haben, eine Apple Watch oder sowas, hat da auch die genauere Uhrzeit, hat noch zig andere Funktionen, kann sein ganzes Leben darüber irgendwie tracken. Warum ist dann trotzdem noch die Tendenz da, dass man sich mechanische Uhren kauft?
Eine Uhr, ich überlege gerade, wo ich anfange, aber das eine ist, eine Uhr ist auch Kultur. Und es ist eine gewisse Art von Beständigkeit. Weil ich sag mal, es gibt viele, die zu besonderen Anlässen werden heute immer noch Uhren verschenkt. ob es jetzt zur Konfirmation ist, zur Hochzeit. Also das ist auch ein Thema, was immer noch mitschwingt. Plus, deswegen, wenn du sagst, ja, auf der einen Seite, ich habe mit dem iPhone was Genaueres, völlig richtig. Gibt ja auch den schönen Spruch hier von Beaver, als sie die erste All Black vorgestellt haben für den Flo und die Frage kam, Mensch, ja, wie kann ich denn die Zeit da ablesen? Das ist ja alles schwarz, da kann man ja gar nicht ablesen. und er dann nur einfach sagt, ja, dann guck doch auf dein Handy. Also das Thema Zeitmessen, also ist ja ein kulturelles Thema, was sich überall, Zeit ist natürlich was überall stattfindet. Anderen Seite ist es auch Kultur und es ist auch Geschichte. Und ich glaube, umso schneller und hochtechnologischer wir werden, ich bin selber ein Technik-Fan, ich würde das nicht als Freak sagen, aber ich bin auch jemand, der gerne das neueste iPhone hat und auch Technik begeistert da ist. Aber nichtsdestotrotz sind ja so entschleunigende Werte und bei dem ganzen Uniformität, die sonst auch stattfindet, ist da vielleicht auch was Schönes, über das man sich begeistern kann, sich austauschen kann, so wie wir es hier tun. Also wir machen Podcast, ist ein ganz neues Medium, sprechen aber über ein Traditionsgut, was es ja jetzt seit über 100 Jahren gibt in den verschiedensten Formen. So, und das, diese Beständigkeit ist vielleicht auch was die Menschen da begeistert. Und der Zauber, dass so eine mechanische Uhr auch so lange läuft, solche Langlebigkeiten, solche Genauigkeiten inzwischen auch gereicht werden und das nicht nur auf dem elektrischen, mit einem elektrischen Impuls und aufs Tausendste genau da stattfindet. Also ich finde so ein schönes Bild, wenn man so eine Unruhe von einer Uhr nimmt, wenn man die Distanz, die sie in einem Jahr aufsummieren würde, wäre das eine Äquatorumrundung. Wenn ich das zu jemandem sage, der nach 6, 7 Jahren Äquatorumrundung eine Revision von seiner Uhr machen muss und ich sage, fahr mal 7 Mal um den Äquator und dann bringst du dein Auto erst zum Ölwechsel, dann sagt er, oh, das wäre aber ganz schön viel. Das glaube ich nicht, dass er das schafft. So. Und das ist so bei einer Uhr, wenn die dann mal eine Revision kriegt, hat die so eine Distanz zurückgelegt.
Das heißt, du würdest sagen, es ist quasi auch, es ist sowas Beständiges, gerade in der heutigen Zeit, auch in der heutigen sehr, sehr schnelllebigen Zeit und vielleicht auch so ein bisschen so ein Gegentrend, gerade zu dem ganzen Thema rund um Digitalisierung, Technologie, ja, das ist ja alles auch sehr schnelllebig und auch, es ist auch vergänglich. Also, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt heute eine Apple Watch kaufe, heutiges Modell, wahrscheinlich funktioniert die in 5, 6 Jahren auch gar nicht mehr, ja, oder spätestens in 10 Jahren nicht mehr, weil dann gibt es auch keine Software-Updates mehr dafür und so weiter. Und die Uhr, die kaufe ich heute und die wird im Zweifel noch in 50, 60 Jahren gehen. Also es ist eigentlich so ein, es ist irgendwie auch so ein Gegentrend zu diesem Ganzen. Sehr spannend.
Ja, es ist auf der einen Seite wirklich was zum Fachsimpeln und sich drüber austauschen und Freude dran haben. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein Statussymbol natürlich. Es erfüllt ganz viele Funktionen und es ist auf der einen Seite auch eins der wenigen Schmuckstücke, die man tragen kann.
Das ist richtig, ja, stimmt. Ja. Lass uns nochmal auf das Thema... Das ist
neben Manschettenknöpfen und...
Ja, wobei das natürlich auch nur zum sehr gewissen Outfit natürlich geht, ja? Manschettenknöpfe. Lass uns nochmal etwas mehr auf das Thema Kundschaft oder die heutigen Kunden zu sprechen kommen. Und zwar hattest du eben ja auch schon mal gesagt, also du erlebst, die Kunden fokussieren sich immer mehr auf das Thema Uhren. Ja, oder früher hat man mehr Schmuck gekauft, heute kauft man mehr Uhren. Großes Thema ist immer das Ganze oder alles rund um den Werterhalt. Würdest du auch sagen, dass die Kundschaft an sich strukturell verändert? Also ich habe zum Beispiel, was ich jetzt erlebe, gerade so in den ganzen sozialen Medien natürlich auch, dass man auch sehr, sehr viele junge Leute trifft, die sich mit diesem Thema Uhren befassen. Und da würde ich jetzt, oder ist mein Eindruck, dass ich wahrnehme, dass es in den letzten Jahren immer mehr geworden ist. Also ich habe so vor 5, 6 Jahren mich mit dem Thema Uhren angefangen zu befassen. Und damals war ich so Mitte 20 und da war ich aber irgendwie auch so ein Exot. Wenn ich da links und rechts geschaut habe, da kannte ich nicht viele, die sich mit diesen Themen so befassen. Heute kenne ich 16-, 17-Jährige, die auch schon richtig uhrenbegeistert sind. Die können sich jetzt vielleicht noch nicht die Hublot für 20.000 Euro leisten, aber die kaufen sich dann halt oder sparen dann auf ihre erste Tissot oder Nomos oder Oris oder was auch immer. Ja? Und würdest du das bestätigen? Ja, also, dass die Kunden auch jünger werden oder kannst du das so nicht bestätigen?
Ich würde sagen, die gab es schon immer. Zum Glück haben wir auch immer wieder junge Kunden dabei. Also es kommt immer wieder eine neue Generation von Kunden dazu. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es die irgendwo schon immer gab. Ich glaube, eher der große Unterschied ist, dass die sich schneller finden untereinander, wenn sie sich austauschen wollen, durch die sozialen Medien, durch Foren, durch Blogger, durch all diese ganzen Dinge, die es inzwischen gibt, wo ich mich austauschen kann. Früher gab es dann vielleicht nur die diverse Uhren, Messen oder Stammtische, die man wissen musste, aber ohne, ich sag mal, die Möglichkeit, dass sie auf sozialen Medien in Gruppen sind, die nicht gefunden wurden, außer ich wurde halt durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis dorthin eingeladen. So, also das würde ich sagen, ist schon ein Wandel da und dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich würde jetzt nicht sofort sagen, Mensch, es sind so viel mehr geworden, sondern sie finden sich einfach nur einfacher. Also diese Nische, oder nicht Nische, es ist ja schon eine richtige Kultur geworden, aber es finden sich ja die Leute einfacher über soziale Medien, finde ich ja schneller heutzutage Gleichgesinnte.
Das stimmt, ja. Okay. Das heißt,
So,
würdest du jetzt
also.
gar nicht von euren Kunden, könntest du das jetzt gar nicht bestätigen, dass du sagen würdest, vor 10 Jahren hat man noch nicht so viele junge Kunden gehabt wie heute? Also jung jetzt, ich weiß ich nicht, zwischen in den Teenage-Alter bis vielleicht Mitte 20 oder sowas, ne? Also wo man originär vielleicht auch gar nicht so an den Uhrenkunden denken würde. Oder für den Kunden von in Anführungszeichen Luxusuhren oder teureren Uhren denken würde.
Wenn ich jetzt so in den letzten 10 Jahren zurückblicke, also der Wandel zur Uhr hin, würde ich nicht sagen, dass dort deutlich mehr Jüngere dazugekommen sind. Wenn ich aber noch weiter zurückgucke, dann würde ich schon sagen, dass da ein gewisser Wandel zur Uhr hin stattgefunden hat. Wir hatten früher Meißner Porzellan, auch schon zu DDR-Zeiten. Und da gab es dann durchaus, dass dann zur Hochzeit oder schon zur Konfirmation die ersten ja, Ausstattungsgeschenke stattgefunden haben, dass jemand für 12 Personen Service zur Hochzeit Geschenk gekriegt hat. Das ist alles, was es ja so dann ja weniger wurde, bis hin zu, dass es nicht mehr stattgefunden hat. Und sowas hat sich deutlich zur Uhr. Das kann ich, also deutlich mehr zurück, kann ich sagen, da ist schon einiges mehr Richtung Uhr gegangen. Was jetzt dann nicht mehr das Meißner Porzellan ist, sondern dann reicht vielleicht auch was deutlich günstigeres für zu Hause, aber dann darf es dann doch gern die hochwertige Uhr sein.
Das heißt also, für euch macht das auch jetzt, oder ihr merkt da jetzt keinen Unterschied, dass jetzt wesentlich mehr jüngere Kunden sind oder vielleicht auf einen langen Zeitraum gesehen dann schon, aber so in den letzten 10 Jahren würdest du sagen, ist das jetzt nicht, kannst du das nicht bestätigen. Aber so das Thema Uhr ist halt auch schon für viele junge Kunden auf jeden Fall ein Thema, habe ich jetzt mitgenommen. Also was früher vielleicht zur Hochzeit irgendwie mal so, wo man mit sowas anfing, ist heute auch häufig auch gerne mal früher der Fall. Wie ist das, wenn ihr junge Kunden reinbekommt? Also ich hatte das eingangs auch schon mal gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man in solche Konzessionäre reingeht, also gerade wenn da große Marken auf den Schaufenstern stehen, ja, nehmen wir jetzt mal Rolex oder Hublot oder was auch immer, dann hat man oftmals auch so eine Hemmschwelle, in diese Läden reinzugehen. Ne? Das ist ein sehr konservatives Business, ja, und gerade wenn man jetzt ein verhältnismäßig noch kleines Budget hat, ja, und man träumt vielleicht davon, dass ich mir irgendwann mal die Rolex kaufe, ja, oder was weiß ich, oder die Hublot oder die Breitling, ja, und ich fange jetzt mit was Kleinerem an, wie jetzt eine Oris oder sowas, kann es am Anfang natürlich auch so eine Hemmschwelle sein, in so einen Laden erstmal reinzugehen. Wie ist das bei euch? Ich habe euch immer als sehr sympathisch und sehr offen erlebt. Wie geht ihr mit jungen Kunden um? Seid ihr da, ja, wie stellt ihr euch auf die ein?
Also per se, wir stellen uns nicht speziell irgendwie auf sie ein, sondern wir versuchen jeden hier herzlich zu willkommen, willkommen zu heißen. Was natürlich relativ schwer ist. Also ich sag mal, wir haben auch eine Eingangsschleuse, die zu überwinden. Dazu gehört dann, also diese Schwellenangst versuchen wir eigentlich zu nehmen, auch wenn das manchmal erst passiert, wenn man dahinter ist. Also ich kann das nachvollziehen, ich höre das immer wieder. Wir versuchen aber über alle Dinge, die wir machen, ob es über soziale Medien, über ja, unsere Präsenz draußen am Telefon, also wirklich diese Ängste zu nehmen und Kunden hier willkommen zu heißen. Und dass wir jetzt speziell auf Jüngere irgendwie ausrichten, vielleicht durch soziale Medien, ja, aber das ist ja jetzt auch kein Thema mehr, was sich nur auf die Jüngeren begrenzt. Also dann müssen wir wahrscheinlich eher dann auf TikTok gehen, wobei ich überhaupt gar nicht weiß, wie TikTok funktioniert. Ich weiß nur, dass es das jetzt gibt und dass das bei den Teenagern hochrack ist. Also da bin ich dann im Moment, muss ich fairerweise sagen, schon raus. Und dann ist, mir fällt da immer so ein Beispiel ein, Porsche hat mal so eine tolle Werbung gehabt, wo so ein Junge mit dem Schulranzen in ein Porsche-Haus reinläuft und fragt dann den Verkäufer, ob er sich mal in einen neuen Elfer reinsetzen könnte. Und der sagt dann ja und zeigt ihm das dann alles. Und er sitzt dann da hinterm Lenkrad und so weiter und so fort. Und dann sagt er irgendwann zu dem Verkäufer, ob er eine Visitenkarte für ihn hätte. Und dann sagt der Verkäufer selbstverständlich. Und dann guckt der Kunde nur drauf und sagt dann, vielen Dank, Herr Meier, dann sehen wir uns genau in 10 Jahren. Und das war dann irgendwie, fand ich, eine sehr, sehr schöne Werbung dann. Und so ein ähnliches Erlebnis hatte ich ja auch schon im Geschäft. Also insofern, das gibt es und das versuchen wir eigentlich dann auch denen beizubringen, dass sie immer reinkommen können und dass hier bei uns jeder willkommen ist. Also im Gegenzug haben wir auch Kunden, die haben sich einen Spaß draus gemacht, große Handwerksbetriebe mit hunderten Mitarbeitern, die dann hier im Blaumann reingekommen sind und mal geguckt haben, ob sie trotzdem anständig bedient werden oder dergleichen. Ne? Also da gibt es auch durchaus hier welche in unserer Kundschaft, die sich daraus einen Spaß machen und dann vielleicht auch mal schauen, ob sie irgendwo bei einem Kollegen landen, der noch nicht so lange da ist oder der sie vielleicht nicht persönlich jetzt kennt. Und also dem versuchen wir aber, ich sag mal, mit viel Herzblut und ja, Offenheit entgegenzutreten.
Okay.
Und gibt so einen anderen Spruch, den benutzt mein Vater immer, sie werden bei uns auch gut bedient, obwohl sie vielleicht prominent sind. Und das ist es, ist so. Also wir können es wirklich nur durch Persönlichkeit dann irgendwo erstmal überbrücken. Und diese Schwellenangst, kann ich durchaus nachvollziehen, dass das so ist. Mir ist es selber noch vor Jahren so gegangen, dass ich Hemmschwellen hatte, bei Kollegen einfach mal reinzugehen und mal guten Tag zu sagen und einfach mal zu gucken, auch wenn ich mich dann irgendwann als anderer Juwelier geoutet habe oder dergleichen.
Ja. Ja.
Also das geht mir schon durchaus selber an. Vielleicht so ein lustiges Phänomen, wir haben ja gegenüber unsere Lounge, The Place to Be, das ist eine italienische Weinbar, so mit frischen italienischen Kleinigkeiten und Nudelgerichten und die wir auch, ich sag mal, sehr aktiv hier vom Laden aus nutzen, dass wenn jemand auch zu uns kommt, dass er auch mal ein bisschen was zu essen kriegen kann, wenn es mal ein bisschen längerer Aufenthalt bei uns war. Wenn man da so im Sommer abends auch mal draußen sitzt und noch ein Weinchen trinkt, wir haben jetzt, nachdem wir den Umbau haben, haben wir auch ein riesengroßes Rolex-Logo auf der Fassade. Das ist nicht selten, dass wir dort abends am Wochenende jugendliche Gruppen davor haben, eine halbe Stunde, die davor posieren und Fotos machen und unter diesem Logo und da wirklich Passanten anhalten, ob sie mal ein Bild machen können und das ist manchmal wirklich lustig zu sehen. Aber daran sieht man auch, wie, ich sag mal, im Alter von 12 bis ja, 18 Jahren das Thema Uhr oder auch Rolex da schon massiv gesetzt ist. Und das ist nur so vielleicht so ein Effekt, der da geradezu passt, den ich einfach so als kleine Anekdote hier zu dem Thema mit dazu geben kann.
Das ist sehr spannend. Da sprichst du jetzt auch einen interessanten Punkt an. Und vielleicht können wir einen ganz, ganz kurzen Exkurs machen. Und zwar so das ganze Thema Rolex ist natürlich gerade so in den letzten Jahren, auch gerade durch Social Media, natürlich sehr, sehr, sehr nochmal gepusht worden und irgendwie jeder redet über Rolex und wenn du irgendwie bei Instagram reingehst oder bei Facebook oder so, gefühlt siehst du, wenn es um Uhren geht, siehst du immer überall Rolex. Und man hört natürlich auch immer das ganze Thema mit Wartelisten und diese und jene Modelle sind überhaupt nicht zu bekommen. Also grundsätzlich alles, was irgendwie um Stahlmodelle geht bei Rolex. Wie steht man als Händler und als Rolex-Konzessionär dazu? Also, weil ja, ich werde zum Beispiel halt auch immer oft gefragt, hey, kannst du mir diese oder jene Uhr besorgen? Sage ich, nein, tut mir leid, ich komme da auch nicht dran und ich gehe zum Händler und frage nach und bei den meisten hat man halt keine Chance, auch wenn man irgendwie schon, vielleicht sogar schon mal Kunde war, dann heißt, ich muss einen gewissen Umsatz vielleicht auch haben, um irgendwie auf die Warteliste für irgendeine Uhr zu kommen. Wie steht ihr zu diesem ganzen Thema? Ich habe nämlich auch das Gefühl halt, dass das viele Händler mittlerweile auch sehr genervt sind, auch von diesem sehr starken Hype um diese Marke. Wie seht ihr das?
Ja, also auf der einen Seite, also nachvollziehen, diese Genervtheit von den Kunden kann ich, beziehungsweise von den Kollegen nachvollziehen, Verständnis relativ wenig dafür. Aus einem ganz einfachen Grund. Also Rolex, es ist ein Hype darum einfach entstanden. Man tut aber alles hinter den Kulissen, um dafür zu sorgen, dass doch die Uhr an die Handgelenke kommt, die gerne eine Rolex tragen möchten. Und auch was das ganze Thema, ich sag mal, Warteliste und bei uns, wir nennen es eigentlich nur Wunschliste oder Wunschzettel, so handhaben wir das. Also wenn jemand bei uns nach einer Rolex fragt, ist es in der Regel immer mit irgendeiner Warte- oder Lieferzeit verbunden, selbst wenn das jetzt ein nicht ganz so gefragtes Modell ist, weil auch, ich sag mal, im Datejust-Bereich ich ja inzwischen durch die vielen Kombinationen einfach eine Uhr zusammenstellen muss für den Kunden aus Ziffernblatt, aus Lünette, aus Armband und da einfach so viele Möglichkeiten sich ergeben, sodass auch da eine Uhr in einer Form ja, bestellt werden in der Regel fast muss, weil sie in dieser Kombination jetzt dann doch nicht vorrätig ist. Das ist das eine. Aus Händlersicht ist es natürlich schön, ein Produkt zu haben, was so gefragt ist und was da ist und was man, ich sag mal, auch gut verkaufen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir ja auch, ich sag mal, nicht davon leben und das auch nicht gerne machen, von unserer Natur her aus, dass wir einem Kunden sagen, nein, das ist jetzt doch sehr theoretisch, dass die Uhr schnell hier ist. Also das da ist ein großer Wunsch hinter. Und dass wir auch keine ablehnenden Gespräche eigentlich führen möchten, auch wenn wir es manchmal müssen. Was aber, ich sag mal so, was man dann vielleicht auch immer an der einen oder anderen Stelle hört, dass, was du angesprochen hast, Mindestumsätze gemacht werden müssen oder. Das finde ich halt auch wiederum sehr, sehr schwierig, solche Aussagen zu treffen. Also da würde ich mich die Hand ins Feuer legen, dass bei uns so eine Aussage noch nicht einem Kunden entgegengebracht wurde, weil wir schon einfach dahin gucken möchten. Auch wir sagen, ja, ich kann mir jetzt nicht die Daytona irgendwie schnitzen oder herzaubern, aber wir sind natürlich stark bemüht und das ist das, warum wir auch an so einem Standort sind, dass wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen möchten und wir laden einfach die Kunden ein, zu uns zu kommen, über ihren Wunsch zu sprechen. Auch wir kriegen, ich sag mal, gefühlt zig Anfragen am Tag online nach Rolex-Uhren, wo wir aber die Kunden, ich sag mal, wirklich einladen, zu uns zu kommen. Und wenn es dann jemand aus irgendwo aus Süddeutschland, Norddeutschland oder irgendwo aus Ostdeutschland ist, der wirklich weit weg ist und der einfach, ich sag mal, alle Händler anschreibt, dann möchten wir ihn da einfach einladen, zu uns zu kommen. Und die meisten kommen dann doch nicht, weil sie halt in der Republik überall nach Uhren jagen. Und wir sind eigentlich froh, wenn wir Kunden hier haben, wo wir wissen, die kommt an das Handgelenk, er ist hier aus der Region, am besten kennen wir ihn noch. Und ich bin dann auch sicher, dass die Uhr nicht irgendwo weiterverkauft wird und dann für hohe Aufpreise irgendwo anders landet. Und habe ich zwei Sachen. Das eine, ich könnte es theoretisch selber machen. Dafür bräuchte ich jetzt den Kunden nicht. Das ist das eine, mache ich aber nicht. Und wenn ich es dann nicht mache, dann hätte ich aber auch gerne, dass jemand damit glücklich wird, der die Uhr gerne hat und nicht das weiterverkaufen, weil dafür brauche ich den nicht zum Weiterverkaufen. Und das ist dann einfach auch unser Ziel, dass wir dann sagen, Mensch, wenn wir jemanden kennen oder hier über eine Empfehlung das gekriegt haben, es ist sehr, sehr vielschichtig, da gibt es keine Pauschalantwort zu. Sondern das ist immer was, was wir im persönlichen Gespräch ja mit den Kunden rauskriegen können und ihnen auch einfach die Situation erklären können. Weil da hat sich auch die Welt, ich sag mal, die Rolex-Welt ist auch deutlich größer geworden. Und einmal durch diese ganze Nullzinspolitik, dass ich heute ins Internet gehen kann und kann mir gucken, welche Aufpreise werden dafür gezahlt, theoretisch, ob die wirklich dafür gezahlt werden, nochmal dahingestellt. Also zumindest, da gibt es ja immer wieder Fabelsummen, die da auch mal zu sehen sind. Ob die dann wirklich gezahlt werden oder ob das da jetzt erstmal nur so steht, ist ja noch dahingestellt. Ich habe im Herbst gab es einen Bericht, die Rolex-Blase ist geplatzt. Da hatten Ein britischer Online-Baumarkthändler hat seine Rolex-Kurse um 1000 Euro was gesenkt. Dann hat halt Batman nicht mehr 18.000, sondern auch 17.000 Euro gekostet. Und da wurde gleich ein Artikel draus gemacht, die Rolex-Blase ist geplatzt. So, das ist einfach so relativ. Aber unterm Strich ist es so, Rolex ist eine sehr beständige Marke, die super beständig zu ihren Fachhändlern steht, die sagt, wir wollen das nicht selber machen, wir wollen keinen Online-Verkauf, wir wollen den stationären Einzelhandel fördern, wir wollen die Vielfalt im Fachhandel fördern. Wir verlangen als Rolex eine ganze Menge, exzellente Deko, exzellenten Service. Wir verlangen, dass die Kunden auch nicht mal eben so einfach abgewarzt werden und gesagt kriegen, du musst das und das kaufen, sonst bist du für uns nicht interessant. Oder am besten noch, ja, das andere Zeug müssen wir auch noch verkaufen. Also solche Äußerungen, all das ist nicht Rolex. Und Rolex hat aber auch diese Beziehung zu seinen Fachhändlern. Wir haben jetzt seit über 40 Jahren Rolex. Und das ist eine ganz innige Beziehung, die wirklich auch dem Händler das stärkt. Und dementsprechend gehört es sich für mich auch als Händler, mit so einer Marke genauso behutsam umzugehen und zu schauen, da sitzen alle gleich in der Verantwortung. Und das sollte eigentlich der Anspruch dahinter sein, dass das im Tagesbetrieb manchmal schwer ist, aber der Anspruch wäre dieser.
Das heißt aber, du würdest sagen, also man hat auf jeden Fall die Chance, auch Rolex-Modelle zu bekommen, aber es ist halt so, ihr schaut euch wirklich die Kunden an, ihr wollt die kennenlernen, ihr wollt verstehen, was will dieser Kunde, ihr erklärt ihm die Situation und wenn ihr auch das Gefühl habt, okay, das ist jemand, da kommt die Uhr ins Handgelenk, dann versucht ihr auch diese Wünsche irgendwann mal zu erfüllen. Wie lange das dann auch dauert, ist immer die Frage, aber ihr guckt euch wirklich die Kunden an. Also es ist nicht nur dieses reine Thema, hey, der Kunde kauft im Jahr, was weiß ich, noch 6 andere Uhren von anderen Modellen und macht, was weiß ich, wie viel 1.000 Euro Umsatz. Ich habe das alles schon gehört, deshalb frage ich das auch so konkret, ja.
Ist natürlich was, wenn jemand einen großen Auftrag bei einem platziert, dass er sagt, Mensch, dann hätte ich gerne irgendwie noch ein Goodie dazu. Ist natürlich ein Hebel, da kann man sich auch wirtschaftlich nicht immer ganz vor verstecken, aber andersrum ist es natürlich auch so, wie kann man einem Kunden das anders wegargumentieren, ne? Also wenn jetzt auch jemand sagt, Mensch, ich kaufe jetzt, bin seit vielen Jahren bei dir und habe viele Umsätze gemacht, ich hätte gerne auch mal sowas, ja klar. Dafür sind wir so lange da und pflegen die Beziehungen zu unseren Kunden, sodass solche Wünsche auch respektiert werden. So, aber wenn ich auf der anderen Seite auch, ich sag mal, eine Geschichte mitbekomme, dass jemand zu einem bestimmten Anlass, zur Hochzeit oder da was möchte und dann wird auch schon mal geguckt, dass das natürlich auch in einer Weise vielleicht möglich gemacht wird. Das geht allerdings nicht dann mit 2, 3, 4 Wochen Vorlauf. Da ist dann irgendwo auch, vielleicht auch irgendwo mal ein Limit so. Aber das ist so dieses, es gibt keinen, also ich, zumindest bei uns nicht. Wenn ich für uns spreche, kann ich nicht sagen, dass es da ein Schwarz und ein Weiß gibt, sondern ganz viele Zwischentöne.
Ja. Ich will jetzt auch gar nicht zu, ich will jetzt keine Rolex-Folge auch draus machen. Es ist einfach nur immer wieder so ein Thema, was natürlich sehr, sehr viel diskutiert wird. Und ich hatte es ja auch am Anfang auch schon mal gesagt, also ich bin teilweise echt genervt von diesem Thema und trage teilweise auch deshalb meine Rolex zum Beispiel auch nicht mehr so gerne, weil mich dieser Hype so nervt. Ne? Und mich nervt auch mittlerweile immer dieses Thema nach Wertstabilität. Natürlich, klar, ich kann das verstehen, ja, also Die Ressourcen sind halt begrenzt, also man hat auch nicht ein unlimitiertes Uhrenbudget und natürlich freue ich mich auch, wenn ich weiß, ich habe irgendwie eine Uhr und die hat noch einen gewissen Wert und wenn es hart auf hart kommt, kann ich sie wieder verkaufen und kriege auch wieder irgendwas raus. Also das ist auch für mich oftmals auch so ein Argument, gerade für eine Uhr und zum Beispiel gegen ein Auto, weil so ein Auto ist immer so ein laufender Kostenpunkt, das verliert immer weiter an Wert und eine Uhr, die hat einen gewissen Wert und den behält sie auch. Das ist schön und dadurch ist auch so ein Uhrenkauf häufig auch mal leichter. Trotzdem würde ich halt sagen, dass halt sich nicht alles immer nur auf dieses Thema Wertstabilität fokussieren soll. Und ich habe gerade in dieser Rolex-Diskussion immer das Gefühl, es geht vorwiegend darum. Ja, natürlich heißt dann immer, das Modell ist auch schön und sowas, aber an sich, ja, die ist ja wertstabil und im Zweifel habe ich dann auch noch mehr, wenn ich die Uhr gekauft habe. Wie antwortet ihr auf dieses ganze Thema? Du hattest nämlich auch vorhin schon gesagt, du merkst, die Kunden achten immer mehr darauf und ihr seid wahrscheinlich tagtäglich damit konfrontiert, ja, dass das wahrscheinlich auch mal gefragt wird, okay, keine Ahnung, ich will jetzt was anderes kaufen, eine Breitling, eine Hublot oder was auch immer. Wie wertstabil ist die? Wie antwortet ihr auf das?
Naja, natürlich, wenn ich diese Wertstabilität frage, dann ist es Rolex oder auch Patek, was wir jetzt leider nicht führen. Es gibt natürlich auch immer wieder einzelne schöne Modelle bei anderen Herstellern. IWC ist für mich zum Beispiel auch was, wo ich über die Jahre einfach das auch sehe, wie sich da die Preise auch entwickelt haben. Auch da ist ein kontinuierlicher Wachstum zu sehen. Und die Frage ist natürlich, muss es immer, also will ich da eine Rolex haben oder habe ich vielleicht auch andere schöne Sachen, weil ich da einfach Freude dran habe? So, wenn ich natürlich dieses eine Argument dann nehme, Rolex macht tolle Uhren, sie machen, es ist eine fantastische Qualität, da gibt es überhaupt nichts dran zu bemängeln. Einfach mal so. Das ist richtig, richtig gut, was sie machen. Aber das können andere auch. Und dann ist halt die Frage, was habe ich vielleicht woanders? Ich habe bei Rolex keinen Glasboden, ich habe keine uhrmacherischen Komplikationen, wenn ich mich mit dem Uhrmacherhandwerk ein bisschen auseinandersetze. Ich habe keinen Flyback-Chronographen, ich habe kein Tourbillon, ich habe keine Minutenrepetition, ich habe einen Jahreskalender habe ich in der Skytweller, aber auch da, ich sag mal so vereinzelt, das ist auch sehr, sehr schwer, dort und sowas zu bekommen. Aber wenn ich vielleicht auch ein bisschen was Klassisches haben möchte oder ein bisschen was ganz anderes, was deutlich Sportlicheres, dann habe ich natürlich bei anderen Marken natürlich auch Anlaufpunkte, wo ich andere Themen befriedigen kann. Ne? Also ich meine, es gibt ja nicht nur, wenn ich es mit den Autos vergleiche, BMW, Audi, Mercedes, sind alles gute Autos, aber darüber habe ich vielleicht auch den Rolls-Royce und dann habe ich, ein Golf ist auch einfacher zu verkaufen als ein Rolls-Royce. Trotzdem ist ein Rolls-Royce vielleicht auch wertbeständig. So, ich muss nur erstmal einen finden, der ein paar hunderttausend Euro für so ein Auto dann ausgibt. Beim Golf ist das ein bisschen einfacher, einen zu finden. Vielleicht ist der Vergleich da auch so, wenn man dieses wertbeständig da noch ein bisschen rein will. Aber gerade wenn ich auch in das Thema Begeisterung und Mechanik und ich möchte von der Uhr was sehen, erleben, dann habe ich bei Rolex da ein bisschen Einschränkungen auch, weil ich keinen Glasboden habe mehr, dass nicht mehr das Werk anschauen kann und. Ja. Und Panerai, auch so ein schönes. Es gibt kein, da habe ich auch wunderschöne Geschichte dahinter, ist eine coole Uhr, inzwischen auch wirklich, also Kultstatus schon immer gehabt, als das Ganze losging. Ganz tolle Geschichte dahinter und ist einfach eine schöne sportliche Uhr mit einer ganz, ganz großen Fanbase auch. So, und ist aber in Anführungsstrichen Nische verglichen mit der Übergröße einer Rolex.
Definitiv, definitiv, ja. Das heißt, ihr müsst viel auch so Aufklärungsarbeit leisten oder auch mal vielleicht Kunden noch mal was anderes zeigen. Und ich meine, ihr habt dann natürlich auch sehr viele spannende Marken im Sortiment, die ihr auch zeigen könnt.
Ja, was heißt Aufklärung? Also ja, vielleicht, wenn du das so machst, ja, aber es ist dann vielleicht auch, also initial ist es ganz oft natürlich die Rolex, die erste hochwertigere Schweizer Uhr dann ist, die Kunden wählen und dann auch sagen, Mensch, ich bin jetzt seit 7, 8 Jahren auf der Suche nach einer Uhr und jetzt soll es dann die Rolex sein, dann ist es die erste. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber dann kommt natürlich ganz oft, wenn dann jemand mal über die Jahre öfters kommt und dass wir ihn natürlich dann auch mal zeigen, Mensch, es gibt auch ganz andere Sachen mit einer tollen Geschichte dahinter. Mit ganz anderen Themen dahinter. Und so ist es aber auch immer so ein bisschen das Persönlichkeitsthema. Ne? Also was ist das für ein Mensch? Ne? Ja. Ist es ein Rapper, der jetzt eine voll Pavé besetzte Hublot gerne hätte? Oder ist es dann doch mehr der Wirtschaftsprüfer, der sehr introvertiert ist, der dann vielleicht was ganz Schlichtes aus dem Portugieser Bereich von der IWC gerne hätte? Oder ist es aus einem ganz anderen Kulturkreis, ist es asiatisch geprägt, der dann sagt, Mensch, für mich war es dann schon immer eine Chopin oder deutlich schmuckiger eine Chopin, eine Happy Diamond von Chopin oder eine Imperiale, was natürlich dann ganz andere, ganz viel schmuckiger ist. Oder eine Rendezvous von Jäger, ein bisschen Diamant und einfach feiner und schmuckiger dann ist. Da sind wir auch dann bei wie lebe ich vielleicht meine Persönlichkeit und was passt da besser auch noch zu? Weil neben allem Tollen, was Rolex macht, ist es ja immer noch ein Massenprodukt, finde ich, klingt sehr abwertend, aber es ist im Vergleich zu dem anderen, ist es natürlich was, was ich deutlich öfter sehe, was natürlich das auch wieder
Definitiv.
befeuert, weil natürlich jemand, der sich als erstes mit einer Uhr auseinandersetzt, als erstes mal das Thema Rolex natürlich da hört, ne? Und auch
Definitiv.
kennt,
Ja,
bevor er die
ja.
anderen Sachen kennt. IWC noch nie gehört. Das kriegen wir immer wieder mal zu hören. Und auch da, wenn man den Menschen das mal zeigt und sagt, Mensch, guck mal, kann man da durchaus Begeisterung wecken.
Das stimmt, definitiv. Das ist auch das, was ich auch immer sage. Also ich finde, man muss wirklich da mal über den Tellerrand hinausschauen. Also klar, ich verstehe auch diesen Reiz von Rolex. Ja, ich hatte das auch eine Zeit lang, wo ich dachte, okay, das ist so die Marke für mich. Ja, man ist da immer an diesem Trip drin. Und dann fing es bei mir an, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mal links und rechts, was gibt es denn da noch und wie sind denn die anderen Marken und was haben die denn zu bieten? Und plötzlich entdeckt man ganz viele, auch so feine Details, wo ich sage, okay, die einen haben zum Beispiel wunderschöne Werke, die anderen haben vielleicht eine besondere Geschichte. Du hattest es eben mit Panerai auch schon mal genannt. Und man muss diese Uhren dann auch wirklich mal live erleben, man muss die mal am Handgelenk sehen. Ja, und vielleicht passt die eine Uhr auch gar nicht zum eigenen Typ, aber die andere dafür umso mehr. Und man muss sich da so ein bisschen rantasten und das ist auch das, wovon ich immer ein großer Freund bin. Einfach mal hingehen, einfach mal in den Laden gehen, einfach sich mal die Modelle anschauen, das einfach mal befühlen und einfach mal gucken, ist das was für mich, könnte mich das begeistern und muss es denn überhaupt wirklich immer die Rolex sein oder gibt es sich andere Marken, die vielleicht auch spannend sind oder vielleicht sogar spannender sind? Und ja, seid ihr ja zum Beispiel auch wirklich ein guter Anlaufpunkt, ja, um einfach da mal vieles zu erkunden, weil ich weiß nicht, wie viele Marken habt ihr jetzt aktuell im Sortiment?
Das war ich gar nicht auswählen. Eben stellen wir ja 1, 2, 3, 15. Sowas.
15 Marken, ja,
Müsst
schon.
jetzt nochmal zählen.
Ja, alles
Wow.
gut, aber so eine grobe Hausnummer ist schon einiges halt. Ne? Und da ist ja wirklich alles vertreten, auch vom Einstiegspreissegment bis wirklich hin zu sehr, sehr exklusiven Stücken. Ich glaube, da habt ihr eine große Abdeckung, ja.
Ja, definitiv. Also und vor allem auch in alle Richtungen. Sportlich, elegant, Liegeruhr, in allen Bereichen, so dass man sich da doch wirklich einen schönen Überblick mal schaffen kann, was gibt es noch?
Also auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. Alexander, wir reden jetzt schon fast oder wir reden schon etwas über eine Stunde. Ich will es jetzt langsam zu Ende kommen lassen. Was mich jetzt aber abschließend noch interessieren würde, ist, ihr wurdet ausgezeichnet als ja, Next oder mit diesem Next Generation Award von der Inhorgenta, also als Fachhandel der Zukunft. Wie muss denn der Fachhandel der Zukunft aussehen? Also auch gerade im Hinblick auf das Thema, ja, ist der stationäre Einzelhandel überhaupt noch wirklich relevant? Ja, also offensichtlich ist er das irgendwie auch. Und ja, was muss der Fachhandel der Zukunft denn machen, um gut aufgestellt zu sein?
In meinen Augen Erlebnis und Beziehung zum Kunden aufbauen. Also einmal Erlebnis schaffen und Beziehung zum Kunden aufbauen, weil bei aller Anonymität online und die Vorteile, die online alles bietet, ist es bei einem so emotionalen oder bei so emotionalen Produkten, wie wir sie verkaufen, die in der Regel Belohnungen sind zu besonderen Anlässen oder einfach ich möchte mich selber belohnen für etwas, was ich erreicht habe. Da brauche ich Emotionalität, ich muss eine Beziehung, eine Beständigkeit zu dem Kunden aufbauen. Und das ist was, was Menschen bei allem, was wir, ich sag mal, auch jetzt in der Corona-Zeit erleben, wie wir Nähe auch über Distanz aufbauen, ist es für mich aber trotzdem, der Mensch ist ein Beziehungstier. Und dazu gehört auch einfach, wenn ich so eine emotionale Geschichte habe, wie Trauringe, Verlobungsringe, all diese Sachen, ist natürlich schön, wenn ich die mit einer Geschichte verbinden kann und Emotionen damit verbinden kann. Und das ist natürlich was, was ich im menschlichen Gespräch und in der Interaktion vielleicht noch am besten transportieren kann.
Das heißt, du würdest
Und
sagen, nach wie vor ist diese stationäre Anlaufstelle, wie ihr es jetzt zum Beispiel seid, immer noch zeitgemäß, weil einfach darüber Emotionen geschaffen werden, Erlebnisse geschaffen werden können und Beziehungen letztlich aufgebaut werden.
ja, würde ich so sagen, wäre auch traurig, wenn ich das jetzt 2 Jahre, nachdem wir das, was wir hier fertiggestellt haben, geschaffen haben, wenn ich dann inzwischen anderer Meinung wäre. Aber ich bin im Nachhinein sogar noch mehr überzeugt von dem Konzept, was wir hier haben, geschaffen, als ich es bei der Verabschiedung und wie wir in die Umsetzung gegangen bin, war. Und insofern, und alleine schon das, dass ich heute wieder in so einem, oder in einem Gespräch mit dir hier sitze, wo wir genau diese Themen Podcast online haben, aber trotzdem über den stationären Handel hier noch reden. Ja, es lässt sich verbinden. Definitiv.
Ja.
So. Und das glaube ich, aber es ist nicht für alle Branchen, also für alle Bereiche im Einzelhandel so. Also es ist durchaus so, dass ich mir schon immer die Frage stelle, wenn ich durch die Innenstädte gehe, bei dieser ganzen Austauschbarkeit, die dort entsteht, da muss es auch irgendwo in irgendeiner Form noch Antworten geben bei den ganzen Filialisten, weil Einzelkämpfer, das sehe ich bei uns in der Juweliersbranche, sehe ich da eine ganze Menge Potenzial. Aber es gibt nicht mehr viele inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte in den Innenstädten.
Ja.
Das nimmt deutlich ab. Und das ist was, wo ich, ich sag mal, schon sehendes Auge bewusst hingucke und mir schon die Frage stelle, was machen andere Branchen, die jetzt vielleicht auch nicht Partner haben, die das auch noch so unterstützen und genauso sehen in den Marken, die sie vertreten. Und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die sich viele an dieser Stelle stellen müssen. Ne? Also wir haben das Glück, dass wir hier bei uns auch inhabergeführte Oberbekleidungsgeschäfte, Damen- und Herren-Oberbekleidungsgeschäfte haben in direkter Nähe zum Geschäft, die wirklich auch einen Kundenstamm über die Region hinaus anziehen und nicht nur hier am Ort haben, weil sie wirklich Fans haben und ganz toll schaffen, hochwertige Oberbekleidung ganz toll vorauszuwählen und den Kunden ein tolles Erlebnis da zu bieten. Das hilft, dass wir sowas hier auch am Ort haben mit tollen Marken. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Das gehört es, wäre schön, wenn das der Kunde auch so zukünftig sieht und das möglich ist, das zu erhalten. Ich bin gespannt, wie das jetzt nach Corona aussieht, je nachdem, wie lange die Innenstädte geschlossen sind, dass uns die Innenstädte auch so in irgendeiner Form erhalten bleiben. Weil irgendwie macht es ja doch Freude, in die Innenstadt zu gehen und ein bisschen Shopping zu machen und Fenster zu gucken und da mal reinzugehen und dergleichen.
Auf jeden Fall. Es ist halt dieses Erlebnis, ja, was, so. Was man damit hat.
Genau.
Ja.
Und das wäre schön, wenn wir das irgendwie erhalten kriegen. Und wir sehen ja auch, Amazon möchte ja auch in den Einzelhandel. So ist es ja nicht. No. Das ist so das auf der anderen Seite, wo ich mir dann denke, ja, die haben andere Konzepte dafür, das ist auch gut so, aber sie möchten trotzdem irgendwie in den stationären Einzelhandel.
Okay, sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Das heißt, also du siehst nach wie vor noch Potenzial im Einzelhandel und gerade was das Thema so Erlebnis, Kunden- oder Beziehungsaufbau anbelangt, da hat halt der Einzelhandel seine großen Vorteile und die muss er letztlich auch ausspielen.
Okay. Ja. Super. Und dann vielleicht die Online-Verzahnung mit bei, ja. Das gehört dann als Rundum-Paket einfach dazu. Ja.
Ja. Okay. Alexander, ich sag danke. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange geredet und sind sehr tief in die Materie eingestiegen. Ich fand es unglaublich spannend. Also waren wirklich sehr, sehr viele interessante Eindrücke. Und ja, ich kann den Hörern wirklich nur empfehlen, einfach mal rauszugehen. Wenn ihr natürlich jetzt im Umkreis irgendwie hier in Nordrhein-Westfalen, vor allem auch Gelsenkirchen seid, gerne mal bei Juwelier Weber vorbeischauen. Das lohnt sich definitiv. Aber auch sonst weiterhin auch gerne mal wirklich zu den Juwelieren hingehen, sich mal die Uhren anschauen, einfach mal die Vielfalt erleben und ja, so dieses Erlebnis, das ist halt das, was halt irgendwie auch den Reiz da ausmacht, auch gerade im Vergleich zum Online-Kauf. Ja.
Ja.
Ich sag danke dir und von meiner Seite aus ja, habe ich jetzt erstmal keine Fragen mehr. Mich würde jetzt noch interessieren, wie können wir euch am besten erreichen und ja, und ansonsten das letzte Wort geht dann auch noch an dich.
Ja, wie kann man uns am besten erreichen? Entweder telefonisch oder über unsere Webseite weber-juwelier.de und ansonsten, wenn ihr uns irgendwie außerhalb der Zeiten erreichen möchtet, gerne auch über die E-Mail-Adresse schaufenster@weber-juwelier.de und da sind wir über auch über Social-Media-Kanäle, schaut bei uns vorbei, Facebook, Instagram, sind wir auf allen Plattformen irgendwie für euch da und freuen uns am allermeisten, wenn wir euch persönlich hier bei uns begrüßen dürfen.
Super, alles klar. Dann danke dir und ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit.
Vielen Dank und bleibt gesund.